Ist das diese Cut? Yes.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen ESC Kompakt live. Ihr seht, Peter ist schon wieder mit Essen ausgestattet. René hat den passenden Song drauf. Und damit habe ich jetzt auch schon vorausgeschickt, wer unser heutiger Gast ist. Aber ihr seht es natürlich auch. René Miller ist heute da. Hallo René, schön, dass du da bist.
Hallo, ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Vielen, vielen Dank.
Und außerdem ist mein Co-Blogger Peter auch dabei. Hallo Peter.
Guten Abend René, guten Abend Benny, guten Abend liebe Kommentatorinnen und Kommentatoren.
Du lieferst schon das richtige Stichwort, denn es kommen ja auch schon ein paar YouTube-Kommentare rein. Und insofern, es gilt natürlich wie immer, wir haben uns schöne Fragen für René ausgedacht. Wir haben aber natürlich auch schon euch auf diversen Kanälen gebeten, Fragen einzureichen. Und gleichzeitig, wenn ihr noch spontan Ideen habt, euch irgendwas einfällt, wir irgendwas überhören, übersehen und ihr nochmal nachfragen wollt, dann schreibt es gerne in die Kommentare und wir versuchen es dann aufzugreifen. Und liebe Iris, du hast natürlich recht, mir ist es auch schon aufgefallen, ich habe ihn auch schon gelobt, Peter war beim Friseur, sieht wieder total fesch aus. Und genau, das ist doch gut. René, wir starten.
Benni, lass mich auch noch einen Kommentar kurz aufgreifen. Also okay. Rainer, wir waren 2 Minuten zu spät, weil wir dürfen euch erfreuen. Später wird René noch was singen. Und da haben wir noch eine kurze Probe gemacht. Insofern, deshalb sind wir jetzt ein bisschen später dran.
Probe, aber ja.
Peter, das klingt jetzt so, als ob ich was vorbereitet habe, aber das wird sehr, sehr spontan. Also das sei gesagt. Ja,
die spontanen Sessions sind hier bei ESC Kompakt die schönsten. Ne, da haben wir schon großartige Erfahrungen mitgemacht, also ganz entspannt. Ich wollte auch nur erklären, warum wir nicht Punkt 19 Uhr, sondern 19.02 Uhr on air gingen.
Genau, guter Hinweis, jetzt wissen alle Bescheid. René, schön, dass du da bist. Du bist einer der Teilnehmer an unser Lied für Liverpool mit deinem Lied Concrete Heart. Wir werden da noch sehr ausführlich drüber sprechen. Mich würde erstmal interessieren zu Beginn, wie ist es dir denn jetzt schon seit dem 27. Januar so ergangen? Was ist passiert? Wie geht's dir so?
Ja, also es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr verrückte Reise. Es ist wirklich so, wie man sich das immer vorstellt, dass man sagt ja immer so, du glaubst es dann erst und du realisierst das erst, wenn es wirklich passiert ist. Und genau so ein Mensch bin ich so. Ich habe dann so, okay, dann passiert das und das und das. Und so, ja, okay, alles klar. Wir sind dann irgendwie beim ESC dabei, okay, alles klar. Und dann passiert es plötzlich und dann merkst du plötzlich, okay, mir schreiben gerade sehr, sehr viele Leute und irgendwie ist das alles komplett verrückt. Und mir geht's aber sehr, sehr gut. Es macht sehr, sehr viel Spaß, diesen Austausch jeden Tag zu haben und einfach jeden Tag ist so ein Tag weniger und man fiebert jetzt so diesem 3. März voll entgegen. Und damit steigt natürlich auch so ein bisschen die Aufregung, aber ich bisher überwiegt die Freude auf jeden Fall noch. Aber ich glaube, das wird sich noch ein bisschen über die Tage wahrscheinlich noch mal so ein bisschen verändern. Aber ja, mir geht es nach wie vor sehr, sehr gut mit dieser ganzen Veränderung bisher. Und das kann gerne so weitergehen, muss ich sagen.
Sag mal, René, wo bist du eigentlich gerade?
Ich bin gerade bei mir zu Hause im Studio in Berlin.
Hast du da hinten Hydrokultur stehen? Da kommen bei mir 2020-Vibes hoch.
Was meinst du?
Immer Pflanzen. Hydrokultur.
Ach so. Ja, aber also ich habe es mal probiert mit wirklich Zimmerpflanzen. Ich bin hier im Keller unten, damit ich auch ja niemanden irgendwie nachts um 3 noch irgendwie verärgere, wenn ich hier irgendwie Musik mache. Deswegen sind es tatsächlich alles ja Pflanzen, die nicht wirklich ein echtes Leben haben. Aber sie sehen trotzdem wunderschön aus und es ist sehr schön, sie jetzt haben.
Ja, das kurzer Hintergrund zu dieser Frage. Also 2020 konnte dann ja der ESC kurzfristig aus bekannten Gründen nicht stattfinden. Aber alle Musiker haben dann Home-Concerts gegeben, also aus ihren Studios oder aus ihren privaten Environments heraus Clips hochgeladen. Und da war halt relativ viel Hydrokultur, wie du sie auch im Hintergrund hast am Start. Und ich habe mir den Spaß daraus gemacht, das immer hervorzuheben und auch eine Hydrokultur-Hitparade zusammenzustellen. Also insofern, du bist auf jeden Fall schon in dieser Beziehung ganz klar weit vorne.
Aber ich muss sagen, irgendwie hat das sowas in einem Studio. Ich will immer, wenn ich in einem Studio bin und kreativ arbeite, will ich das so wenig, wie sagt man, diese so wenig typisch Studio wie möglich, sondern eher so dieses Wohnzimmer, weil irgendwie gefühlt die Kreativität bei mir am besten irgendwie hervorblüht, wenn man sich irgendwie wohlfühlt. Und das hat man halt so ein bisschen so in diesem Heimeligen. Ich habe hier eine Couch stehen. Ich habe hier zig Instrumente, die hier alle rumstehen, und dann eben ein paar Pflanzen, die das Ganze so ein bisschen, ja, bisschen wohler machen, so, ne?
Auflockern.
Richtig, ja, richtig.
René, für diejenigen, die dich vielleicht noch nicht kennen, also wir lernen dich ja jetzt auch erst kennen, aber vielleicht gibt es auch Leute, die heute mit diesem Video den Namen René Miller zum ersten Mal hören oder ihn zum ersten Mal jetzt im Hinblick auf den Vorentscheid gehört haben. Kannst du mal so einen kurzen Abriss geben, wer du eigentlich bist, was du so machst, vielleicht was deine wichtigsten Stationen waren bislang?
Okay, wo fange ich an? Wo höre ich auf? Also ich bin René Miller. Ich komme ursprünglich aus dem Süden Deutschlands und habe vor...
Ja, aus dem schönsten Bundesland. Das habe ich mir nämlich extra aufgeschrieben, dass wir darüber reden müssen, falls du es nicht von dir aus angesprochen hättest. Also wir sind beides Baden-Württemberger.
Du kommst auch aus Baden-Württemberg, oder wie?
Ich komme aus der Nähe von Heidelberg ursprünglich.
Ja. Ah ja.
Also sehr ganz schön. Der Norden und auch Baden, deswegen, ja... Schwierig, aber...
Ich verstehe immer diesen Clinch nicht zwischen den Badenern und, also, weiß ich nicht. Ja. Ich habe da noch nie ein Problem mit. Außer wenn der Karl so nach Stuttgart kommt, dann ist natürlich was ganz anderes.
Bist du Fußballfan, ja?
Ich habe sehr, sehr lange Fußball gespielt und sehr ambitioniert, sag ich mal, und wollte auch immer Fußballprofi werden, aber dann irgendwann mal... hat man dann auch so ein bisschen eingesehen, ey, das reicht einfach nicht, um wirklich oben mitzuspielen. Ich bin für mein Verhältnis und für meine Ziele sehr weit gekommen, so, aber es war dann irgendwann mal so, okay, ey, ich müsste jetzt mein ganzes Leben aufgeben, damit ich jetzt irgendwie da hinkomme, und irgendwie hatte ich dann doch nicht die Motivation, die man da, glaube ich, für braucht. Und Musik ist auch immer wichtiger für mich geworden, dass ich halt irgendwann mal so entscheiden musste, so, will ich jetzt noch Fußball spielen oder will ich Musik machen? Und dieses Musikmachen war irgendwie immer mehr im Vordergrund und hat mich immer mehr beschäftigt. Und es ist wirklich beeindruckend, muss man sagen, wenn man als Kind Fußball, sag ich mal, jetzt mal so semi-professionell irgendwie angeht und irgendwie dreimal, viermal die Woche Training hat, am Wochenende immer ein Spiel hat und man dann plötzlich von heute auf morgen komplett aufhört, dass man erst mal merkt, wie viel Zeit man eigentlich hat. Das war so verrückt. Das war damals einfach, ja, ich war so, was mache ich denn jetzt? Ich habe ja gar nichts zu tun. Ich muss ja gar nicht jetzt noch eine Stunde irgendwie ins Training fahren, 1,5 Stunden Training, wieder zurück und so weiter. Und das habe ich dann mit ganz, ganz viel Musik gefüllt. Aber um auf deine ja. Frage zurückzukommen, ich bin René Miller. Ich mache jetzt schon seit 5 Jahren hauptberuflich Musik und bin da sehr, sehr dankbar für, dass ich Musik meinen Beruf nennen kann. Ich bin vor 5 Jahren nach Berlin gezogen und habe angefangen, ich habe davor schon Songs geschrieben, so, aber ich habe angefangen wirklich mit sehr, sehr vielen Künstlern, Produzenten und Songwritern Songs zu schreiben und habe in den letzten Jahren sehr, sehr viel für andere Künstler geschrieben. Ich glaube, ein paar sieht man hier in dem kleinen Ausschnitt auch so hier. Wo muss ich hier? Sorry, Wies.
Ah, ja.
Warte mal, hier, das Sorry, Wies.
Der Leser bei Yannick schreibt hier, ich bin gerade mal durchgegangen, in welchen Songs René so als Songwriter tätig war. Und wow, einfach die Hälfte aller neuen Pop-Songs, die im Radio erfolgreich rauf und runter laufen, sind von René. Vielleicht magst du uns einen Eindruck geben, mit wem oder für wen du in den letzten Jahren gearbeitet hast und was besondere Highlights im Sinne auch von Charts-Erfolg dabei war.
Also ich glaube, das ist so schwierig zusammenzufassen, weil die Liste einfach unfassbar lang ist und ich dann auch irgendwann mal gemerkt habe, so, ey, ich schreibe gerade so viel für andere Künstler, dass René Miller, der hier unten steht, gar nicht mehr zum Zuge kommt. Und das war dann quasi auch irgendwann mal der Moment, wo ich gesagt habe, so ey, muss das jetzt irgendwie mal zurückschrauben und muss mich mal auf mich fokussieren, weil eigentlich komme ich von der Bühne und das ist eigentlich der Grund, warum ich Musik mache. Und das war dann so wieder so dieses Annähern, okay, ich will jetzt wieder auf die Bühne, ich will Songs wieder selber schreiben. Aber um die Antwort kurz zu geben, mein persönliches Highlight, und ich glaube, das sind auch die krassesten Chart-Erfolge, die wir bisher feiern konnten, war natürlich Zoe Wees, Control und Breaking Me von Topic. Das sind so die größten Songs, die ich mitschreiben durfte, wo ich da am kompletten Prozess dabei war, von vorne bis hinten. Und das war eine sehr, sehr verrückte Zeit, als das irgendwie alles losging, weil dann auch irgendwie diese Pandemie angefangen hat und man das irgendwie gar nicht, man konnte es gar nicht einschätzen. Du warst halt irgendwie zu Hause. Wir waren alle zu Hause so. Alle haben, meine Freunde, Musiker, die haben alle ihren Job verloren. Und ich hatte plötzlich irgendwie Songs in den Radiocharts und war so, ich weiß gar nicht, was ich kann nicht mal feiern gehen oder gar nicht. Und oder mal in den Club gehen und den eigenen Song hören. Ist mir bisher noch nie passiert so. Ich hoffe, das wird sich irgendwann mal ändern. Aber ja, die Liste ist sehr lang und da bin ich auch sehr dankbar für Leute wie zum Beispiel Michael Patrick Kelly, Tom Gregory ist gerade eine Single draußen. Die letzte Single habe ich mit ihm geschrieben. Two Colors kennt vielleicht noch die ein oder anderen, die zwei DJs aus Berlin. Ich kann noch überlegen. Also es sind sehr, sehr viele Leute tatsächlich, ja. Und es macht unfassbar viel Spaß, muss man auch sagen.
Und hat es dich dann eigentlich Überwindung gekostet, zu sagen, jetzt gehe ich selbst ins Rampenlicht, oder war das für dich so eine natürliche Entwicklung, oder wie ist dann dieser Schritt zustande gekommen?
Im Endeffekt muss man, um das zu verstehen, muss man, glaube ich, wissen, dass ich früher, als ich dann mit Fußball aufgehört habe, habe ich eine Coverband gegründet mit meinen besten Freunden damals. Und das war so das erste Mal, wo ich so wirklich die Bühnenluft, sag ich mal, geschnüffelt habe und einfach nur gemerkt habe, so ey, ich hatte eigentlich immer so krass Angst davor, auf die Bühne zu gehen. Und da stehen jetzt 500 Leute und die gucken mich alle an. Und als ich es dann aber gemacht habe, war ich dann so, naja, das ist ja gar nicht so schlimm gewesen. Es war ja voll nice, hat voll Spaß gemacht. und dann haben wir in der Zeit einfach alles, was irgendwie in Stuttgart irgendwie machbar war, so an den ganzen kleinen Straßenfesten, wir haben bei unserer alten Schule auf dem Sommerfest gespielt, so Sachen einfach, wo du halt einfach Erfahrungen sammeln konntest. Und das war dann halt irgendwann mal so dieser Switch, okay, irgendwie gefühlt, ich stehe auf der Bühne und wir machen irgendwie Musik, aber die Musik wurde von jemand anderem geschrieben. Das sind die Stories und die Geschichten von unfassbar talentierten Songwritern und Artists, aber es sind nicht meine Geschichten oder unsere Geschichten. Und das war irgendwann mal so der Switch, wo sich dann auch unsere Band so ein bisschen aufgelöst hat, weil jeder fängt irgendwie an zu studieren und dann der eine studiert dann in München, der andere zieht nach Berlin, der andere studiert in Mannheim. Und so war das irgendwie gar nicht mehr möglich, dass wir irgendwie zusammen proben können. Und dann ist das ganze Konstrukt quasi zusammengebrochen. Und es war dann halt so, okay, vielleicht ist es das Zeichen, mich jetzt einfach mal hinzusetzen und Songs zu schreiben. Und ich wusste aber gar nicht, wie man das eigentlich macht. Ich hatte meine Lieblingssongs. Aber ja, das war dann so ein richtig langer Prozess einfach. Ich habe mich dann einfach gezwungen, ich schreibe jetzt einen Song. Und wenn es 4 Stunden, 5 Stunden, 6 Stunden dauert, und das sind natürlich auch komplett komische Songs rausgekommen und Songs, die ich mir ja teilweise heute noch anhöre. Ich habe noch so eine kleine Soundcloud, wo ich manchmal rein und dann denke ich so, oh ja, das da kann ich noch dran erinnern. Das habe ich ganz erfolgreich verdrängt gehabt und ist auch gut, das jetzt wieder in der Soundcloud wieder verschwinden zu lassen. Aber ja, das ist so im Endeffekt eigentlich so kurz wie möglich irgendwie umrissen. Und dann war es eben, als ich dann wieder angefangen habe, wirklich professionell Musik zu machen, ich dann halt gemerkt habe, so dadurch, dass ich eben für andere Künstler schreibe, ich halt im Umkehrschluss für mich dann sehr schnell merken konnte, so, ah, cool, das ist gerade was ich vielleicht sogar für mein eigenes Projekt machen würde. Oder das sind zum Beispiel, so wie wir den Song jetzt gerade schreiben, wenn ich den jetzt für mich geschrieben hätte, hätte ich eine ganz andere Richtung genommen oder ganz andere Akkorde, andere Melodien gesungen. Und das konnte ich früher halt nie so festzurren. Also was ist jetzt ein René Miller Song und was ist kein René Miller Song? Und im Endeffekt, als ich dann irgendwann mal zu Hause saß und ich am Klavier saß und ich gerade den Song irgendwie für jemand anderen im Kopf geschrieben habe, saß ich allein im Studio und war so, ah verdammt, den Song habe ich jetzt für jemand anderen geschrieben. Verdammt. Und dann saß ich so da und war so, Moment, ich kann mit der Idee gerade machen, was ich möchte. Und das war dann das erste Mal, wo ich dann wirklich einfach den Gedanken hatte, so, ah ja, krass, ja, cool, ich mache das jetzt für mich, mega nice. Ja.
Sag mal, René, du hast gerade schon gesagt, als du angefangen hast, hast du erstmal so deine eigenen Lieblingssongs, nehmen wir an, aus der Musikszene im Kopf gehabt. Was waren denn aus der heutigen Sicht da vor 5 Jahren deine größten musikalischen Einflüsse?
Puh, da muss ich jetzt kurz überlegen, aber das müsste vor 5 Jahren, da müsste ja eigentlich... Ja,
halt, als du als Songwriter gesagt hast, ich mache das jetzt hauptberuflich. Ne? Also was war da in deinem Kopf, weil du sagtest, das hätte dich halt geprägt zu der Zeit.
Also für mich waren so die ersten, die mich wirklich zum Songwriting motiviert haben, jetzt eine Schiene, ein Genre, das gar nichts mit meinem Genre zu tun hat, sag ich mal, aber das war John Mayer. Das war so das erste Mal, wo ich wirklich gemerkt habe, so krass, dieser Mann steht da auf der Bühne, spielt unfassbar gut Gitarre und schreibt diese Songs alle selber. Und das war so das erste Mal, wo ich gesehen habe, so krass, das, und er macht es einfach so, ne? Alles, was er irgendwie gut findet, schreibt er und bringt zu Papier. Und in der Zeit war das dann auch so, dass ich Ed Sheeran die ersten Songs gehört habe. Ich glaube, das müsste 2012, 2013 sein, wo A-Team gerade so am Wachsen war. Also das sind jetzt nicht 5 Jahre, aber das sind halt so, das war so der Moment, wo ich halt so gemerkt habe, so, das finde ich halt voll krass, diese Singer-Songwriter-Musik. Und ein bisschen später war es dann so One Republic, Shawn Mendes, und ich glaube, das sind auch so die treibenden Kräfte, als ich nach Berlin gezogen bin, vor 5 Jahren, müsste wahrscheinlich Shawn Mendes gerade am Puls der Zeit gewesen sein mit Stitches, oder war das noch früher? Ich weiß es nicht genau.
Ist er nicht heute noch am Puls der Zeit?
Nein, 100%, er war ja sehr lange weg, aber er ist mit einem Big Bang wieder zurückgekommen, muss man ihn lassen.
Ja. René, 2 Fragen hier aus den Kommentaren, nämlich zum einen, arbeitest du eigentlich auch an einem Album?
Nicht gezielt, sage ich mal. Das ist sehr schwierig zu beantworten, aber für mich ist es gerade erstmal noch, ich bringe jetzt erstmal noch Singles raus und mache eventuell eine EP, also ein kleines Album für die nicht wissen, was eine EP ist. Und Album ist dann wirklich was, wo für mich einfach sehr viel zusammenkommen muss. Das muss sich richtig anfühlen. Ich glaube, dieses ganze Thema Album ist so ein, für mich gedanklich gerade noch sehr weit weg, um es kurz zusammenzufassen.
Mhm. Okay. Und wie viele Instrumente spielst du eigentlich?
Also mein Hauptinstrument ist die Gitarre und das Klavier. Und ansonsten, ich kann teilweise, man kann ja heutzutage, wenn man Klavier spielen kann, eigentlich jedes Instrument spielen. Ne? Mhm. Also man hat einen Laptop und dann steckt man das Klavier an. Aber das sind so eigentlich die Instrumente, wo ich jetzt wirklich ruhigen Gewissens sagen kann, das sind meine Instrumente. Ich würde gern Schlagzeug spielen können, aber dafür habe ich einfach dieses Rhythmusgefühl. Da bin ich nicht so talentiert drin, sage ich mal. Aber so ein Standard-Beat kriege ich noch hin, das klappt schon, aber ja.
René, wie wichtig war für dich der Ortswechsel nach Berlin? Also, dass du deinen Lebensmittelpunkt in Berlin gesucht hast für deine Karriere, für deine Laufbahn als Songwriter und jetzt auch als Sänger?
Ja, das war der Dreh- und Angelpunkt für mich und es hat alles verändert. Und es war eine unfassbar, also damals vor 5 Jahren für mich eine unfassbar schwierige Entscheidung, weil es einfach auch hieß, meine ganzen Freunde, meine ganze Familie ist mindestens 6, 7 Stunden von mir entfernt und ich ziehe in eine Stadt, wo ich eine Person kannte. Und das war so schon, es hat sehr viel Überwindung gekostet und es war aber so ein Schritt, wo ich einfach in mir gemerkt habe, so wenn ich Musik machen möchte, dann muss ich nach Berlin. Und es gab damals so ein erleuchtendes Interview, das ich mir angehört habe damals, über einen Podcast mit Ryan Tedder, also Songwriter von so vielen unfassbar, also Leadsänger von One Republic, It's too late to apologize, Songwriter von I keep bleeding, keep bleeding love. Halo, Beyoncé, also you name it so, ne? Also der Mann hat sehr, sehr viel Ahnung und ist sehr, sehr lange schon im Musikgeschäft. Und der hat so einen Satz gesagt und der hat mich nie wieder verlassen. Und es war, if you want to make music, you gotta be in the city where the people are making that music. Und das war für mich so, okay, ich sitze in Stuttgart, aber Leute, die solche Musik machen wollen und machen, das ich machen möchte, die gibt es hier in Stuttgart vereinzelt. Aber dieser Melting Pot in Deutschland ist, war für mich immer schon Berlin. So, es passiert sehr viel in Hamburg, es passiert mittlerweile sehr viel in Frankfurt auch. Und es ist überall so eine kleine Szene, aber wenn man es wirklich alles miteinander vergleicht, ist halt Berlin so der Melting Pot. An Kreativität, glaube ich, im Generellen, so Köln und Berlin gibt es da, glaube ich, nicht viel, aber und das war damals die Entscheidung, die hat mir alles in die Wiege gelegt. So, das war einfach der Grundstein, den ich legen musste.
Wow, ich bin jetzt komplett geflasht. Weil man stellt man ja eine Frage, da rechnet man gar nicht mit so einer gleichzeitig tiefen, aber auch hochspannenden Antwort. Und ich kann nur sagen, wenn das Fremdenverkehrsamt Berlin irgendwann mal einen Botschafter braucht, dann sollten
Wo
Sie anrufen.
wohnst du denn, Peter?
Ich bin in Hamburg seit
Ah
9
ja.
Jahren schon. Auch nicht gebürtig, aber gerne und auch mit Leidenschaft. Und das ist ja auch nur 1,5 Stunden von Berlin weg mit dem C.
Absolut, absolut. Und es ist ja so eine schöne Stadt. Ich komme da immer so gerne hin.
Meine Schwester wohnt in Berlin, die grüße ich hiermit herzlich.
Viele Grüße. So, wir nähern uns jetzt langsam mal ganz sanft dem Thema ESC an. René, wie kam es denn jetzt dazu, dass du dich für den ESC beworben hast, beziehungsweise bei Unser Lied für Liverpool dabei bist?
Das war eine Entscheidung, die ich mit dem Song niemals gedacht hätte, dass wir uns damit bewerben. Also während ich das geschrieben habe. Ich habe den Song Concrete Heart während der Pandemie damals geschrieben mit einem Kumpel aus London über FaceTime. Das war so die Zeit, wo man quasi genauso wie wir das jetzt machen, Songs schreiben. Und das war so eine Situation, die man sich, glaube ich, so ein bisschen vorstellen muss, dass ich bin es gewohnt gewesen, ins Studio zu gehen und da ist ein Produzent, mit dem ich zusammenarbeite, der für mich irgendwie die Vocals aufnimmt, die Stimmen aufnimmt, Song produziert. Ich kann diese ganzen Sachen, aber gerade was Produktion angeht, habe ich, glaube ich, noch sehr viele Dinge, die ich auch noch lernen kann. Und deswegen haben wir diesen Song gehabt und wir haben dann einfach gesagt, naja, wir können ihn jetzt aufnehmen. Das habe ich auch alles gemacht. Klavier aufgenommen, die Stimmen drüber gepackt und das war schon so dieser Moment, wo wir gemerkt haben, so, wow, das fühlt sich irgendwie gerade mega special an, weil diese ganzen Harmonien in dem Chorus, die man vielleicht nicht so ganz raushört, wenn man die fertige Version anhört, aber wenn man nur die Vocal, die Stimmen quasi a cappella spielt, dann merkt man, glaube ich, wie viel Spaß wir dabei hatten, diese Vocals aufzunehmen. Und wir hatten diese Version, Klavier, Stimme und irgendwie war es immer so, das ist unser besonderster Song. Ich habe noch nie einen besseren Song für René Miller geschrieben. Und dann war aber Pandemie und es war nur so, okay, eigentlich würde ich am liebsten jetzt nach London fliegen, aber dann ging das alles nicht mit Corona konnte es ja irgendwie komplett vergessen. Und dann haben wir das einfach gesagt, okay, wir sitzen das jetzt aus, wir wissen, dass es was Besonderes hat. Und als wir dann angefangen haben, den Song zu produzieren, es gab, glaube ich, 30, 40 verschiedene Versionen, bis wir wirklich, Entschuldigung, bis wir wirklich bei dem Song gelandet sind, den wir letztendlich heute auch hören und den wir jetzt auch performen am 3. März. Und das war dann so ein Moment, wo ich gemerkt habe, so, okay, krass, das klingt so big. Und irgendwie, wenn wir die Chance hätten, bei einem Contest wie dem ESC mitzumachen, wäre das, glaube ich, der perfekte Song für eine Bewerbung. Und ich hatte dann 2021, habe ich dann meinen ersten Plattenvertrag unterschrieben. Und wir haben das letztes Jahr besprochen und waren so, wir sollten es eigentlich mal probieren, so, es wäre eigentlich crazy. Und dass das dann wirklich alles so klappt, ist natürlich umso erfreulicher.
Aber es war die erste Bewerbung, ne? Das war das erste Mal, dass du dich beworben hast.
Ja. Ich hatte noch nie einen Song, wo ich gedacht hätte, so, das ist jetzt der Song, der sich richtig anfühlt. Ich habe viele Freunde und habe auch mit vielen Leuten gearbeitet, die beim ESC teilgenommen haben. Und das war immer so, okay, die Songs, die hatten ihre Berechtigung und die waren perfekt für die ganze Show. Aber es hat sich für mich nie angefühlt, so dass ich, also die ganzen Songs, die ich davor released habe, sind, glaube ich, nicht die richtigen Songs, wären nicht die richtigen Songs für den ESC gewesen. Und ich glaube, ganz kurz noch, ich glaube, das ist nämlich wirklich, ich bin da generell so ein Bauchmensch. Und wenn sich was nicht richtig anfühlt, dann mache ich es auch nicht. Und das war aber in dem Moment halt so, okay, das ist eigentlich, das wäre mega krass, wenn das funktionieren würde. Und ja, umso verrückter, dass wir jetzt in 2 Wochen, sind es schon 2 Wochen ungefähr, 2,5 Wochen.
Ja, zweieinhalb, ja.
Ja.
Und dann bist du aber ja sozusagen den klassischen Weg gegangen, oder? Also hast einfach dein Video beim NDR eingereicht und hast geschaut, was passiert.
Ja. Und es war auch irgendwie verrückt, weil ich weiß gar nicht, wie viel ich dazu jetzt sagen darf. Ich versuche mal so ein bisschen zu umschiffen. Aber es gab ja quasi noch
Du
so eine
kannst alles
Pre-Org.
sagen, sonst sagen wir es für dich.
Jeder weiß immer alles. Also.
Also es gab ja noch so eine kleine Pre-Audition. Und
In Hamburg.
in Hamburg, genau. Und das Problem war aber, dass ich, also es war ein Samstag und ich war aber bis Sonntag im Urlaub. Ich war auf Fuerteventura. Und hatte irgendwie ein sehr verrücktes Jahr letztes Jahr und bin eigentlich gar nicht irgendwie zum Urlaub machen gekommen. Und das war so das Einzige, okay, kommen wir jetzt irgendwie 7 Tage mal kurz ein bisschen entspannen. Und dann waren wir im Urlaub und dann hieß es so, ja, du musst am Samstag in Hamburg sein. Und das war dann halt so, okay,
Wow.
alles klar, dann neuen Flug gebucht, ab dahin nach Berlin, schnell umgezogen. Ich habe nicht mal Zeit gehabt, wirklich den Song zu üben. Aber das ist im Endeffekt nicht so schlimm gewesen, weil ich habe den Song vor 2 Jahren geschrieben, ich habe den schon so oft performt, ich war im kompletten Dezember auf Tour mit MDR Jump und da hatte ich schon genug Übung, dementsprechend genau, dann dahin und dann war man immer noch so, okay, keine Ahnung, ob das jetzt klappt oder nicht und dann war man so, okay, hoffentlich hat sich das wenigstens gelohnt, jetzt irgendwie so 2 Tage früher aus dem Urlaub. Oh ja, umso schöner, dass es geklappt hat.
Also ist auf jeden Fall mal ein Satz. Da kann man dir nicht
So
vorwerfen.
eine Chance hat man natürlich auch nicht immer, ne? Und dementsprechend setzt man da auch alles ran. Ich glaube, Trong ist aus Vietnam. Trong habe ich dann irgendwie beim Vorentscheid getroffen. Dann war ich so, was machst du denn hier? Wie verrückt ist das? Wir haben uns, glaube ich, seit 5, 6 Jahren nicht mehr gesehen. Wir kannten uns schon von früher. Und dann war ich so, was machst du denn hier? Und er so, ich bin gerade aus Vietnam hergeflogen. Ich war so, okay. Sag mal, ist ja wirklich Wahnsinn, absoluter Wahnsinn.
Fuerteventura noch eine überschaubare Entfernung im Vergleich zu dem, wie ich den Tron genommen habe. Sag mal,
Absolut,
wenn ich
absolut. Da ziehe ich meinen Hut auf jeden Fall, lieber Tron.
was gerade schon, also Tron ist ein Beispiel, das gerade schon deine Berührung mit der ESC-Welt zum Teil touchiert. Sag mal, was waren denn deine ganz konkreten, bevor du jetzt wusstest, ich bewerbe mich, ne, was waren denn deine ganz konkreten Erfahrungen mit dem Eurovision Song Contest? National wie international?
Also meinst du mit Leuten, die dort teilgenommen haben, die ich kennenlernen durfte, oder meine generelle Beziehung zum ESC?
Alles. Fangen wir mit den Leuten an, die du kennenlernen durftest, aber auch, geh auch mal ruhig auf die Sachen, die dich international oder die dich überhaupt, was ESC-Songs angeht, gepackt haben.
Also, das ist wieder sehr schwierig. Also es gibt ich höre raus, dass du Namen hören möchtest.
Wir stellen jetzt
du hast Peter schon gut durchschaut in der halben Stunde.
Nein, also das muss man erklären. Also wir versuchen natürlich, dass die Leute dich gut kennenlernen. Wir greifen viele Fragen auf, die unsere Leserinnen und Leser stellen. Also kam auch schon.
Und lieber Peter, ihr geht auch auf Feedback ein, das sehe ich nämlich, indem du gerade deine Brille hochgelegt hast. Ich habe diese Videos von Trong und Lord of the Lost gesehen. Mhm. Und dann, ich habe diese Kommentare durchgelesen und war so schade, dass man die Augen von Peter nicht sehen kann wegen der Brille. Hier sind wir und wir sehen die wunderschönen Augen von Peter.
Ja, das Problem ist, du kannst jetzt meine Augen sehen, ich kann aber die Kommentare kaum noch lesen.
Also liebe Leute da draußen, entweder ihr seht die Augen von Peter nicht und wir lesen die Fragen vor, oder eben andersrum, ihr habt die Wahl.
Und das, obwohl Peter ja ungefähr im gleichen Alter wie Chris Harms von Lord of the Lost ist, ne? Wie er im Livestream gesagt hat.
Also Chris, wenn du das jemals nochmal hörst, ich bin dir dafür ewig dankbar. Das hat meine gesamte Woche beflügelt. Du hast mich, ob ich weiß, aber du hast mich 17 Jahre jünger gemacht. Ich war so autorisiert danach. Aber René, zurück, also ich greife ja nicht nur eine Leserfrage aus, sondern wir wollen ja auch immer Fragen stellen, die dir noch nicht gestellt wurden. Deshalb überleg ruhig, aber sag mal sowohl, also mit wem hattest du schon aus der ESC-Welt quasi professionell Berührung und was darüber hinaus dir am ESC bei dir hängen geblieben ist?
Also um jetzt erstmal mit Leuten, die ich kennenlernen durfte, die beim ESC irgendwie eine Rolle gespielt haben, sage ich mal. Da fällt mir als erstes, und es war, glaube ich, auch so das erste Mal, wo ich das wirklich dann so verstanden habe, so was das eigentlich für einen Künstler auch bedeutet, war, als ich mit Michael Schulte gearbeitet habe. Und seine Produzenten sind sehr, sehr enge Freunde von mir, mit denen wir auch die ganzen Zoe Weiss-Sachen gemacht haben. Und das war für mich auch super verrückt zu sehen, was es für einen Unterschied für einen Künstler machen kann. Also wenn man überlegt, wie lange Michael Schulte schon dabei ist und was ab dem Zeitpunkt passiert ist, seit er beim ESC war. Ich kenne eigentlich quasi die ganzen Leute, die auch den Song mit Michael damals geschrieben haben. Und das war so der erste Kontakt, würde ich sagen, glaube ich zumindest. Ich habe den Songwriter von dem Song Arcade, was auch einer meiner Lieblingssongs vom ESC insgesamt ist. Also wenn man jetzt mal so die letzten, also meine Lebenszeit, sage ich jetzt mal, so die letzten wahrscheinlich 16 Jahre ungefähr mal so rechnet, unglaublicher Song. Und das war auch so die Zeit, wo Breaking Me und Control irgendwie so passiert sind. Und das war halt völlig verrückt, weil ich den Songwriter, ich glaube, 2 Jahre vorher war ich irgendwie in Stockholm und da habe ich mit ihm eine Woche gearbeitet. Und wir haben uns dann Ewigkeit nicht mehr gesehen und dann haben wir uns halt wieder so geschrieben. Wir wurden irgendwie auch über so ein Zoom Songwriting Camp, wo du dann so einfach zusammengewürfelt wurdest. Und dann saß ich plötzlich gegenüber von Joel Sieu und war so, habe ich den Namen gelesen und habe gesagt, den kenne ich doch so. Und dann habe ich das Gesicht gesehen und war so, Joel, was machst du hier? So, und dann haben wir halt so gequatscht, dann gesagt, was ging bei dir letztes Jahr? Ja, hier Arcade, voll krass und mega und das war dann irgendwie so voll verrückt, das irgendwie zu sehen, weil es war halt einer meiner Lieblingssongs in dem Jahr und ich wusste gar nicht, dass er den Song gemacht hat. Ich war so, what? Das war so ein Berührungspunkt und dann ist tatsächlich ja auch am Freitag ein Song rausgekommen, den ich geschrieben habe, der Ilse de Lange featured, die ja diesen unfassbar crazy guten Song, dieses Oh, skies are black and blue, thinking about you. Ach. Also habe ich
Keiner kann
sogar,
es
also da muss
vorher.
ich wirklich sagen, da bin ich sehr, sehr stolz, einen Song geschrieben zu haben, den Ilse de Lange singt. Seit Freitag ist das Ding draußen. Wahnsinn.
Wie heißt der? So.
You, zusammen mit The Boss Hoss.
Ah ja.
Genau. Dann, ich sehe es gerade hier in den Kommentaren, Nico Suave. Das auch nochmal, genau, der war ja letztes Jahr beim ESC dabei. Linus Brun kenne ich, der war ja dann beim ESC 2019, da war ich sogar im Publikum,
Ah.
ganz, ganz zufällig irgendwie, ich war, ich weiß gar nicht, wie das war, ich war gleich mit Calvin Jones unterwegs und der war so, ich gehe heute Abend zum ESC-Vorentscheid, weil er einen Song für, wie war ihr Name, er hat den Song geschrieben für eine der Teilnehmer, mit
Wir
M
fragen
fängt
unsere
er.
Kommentatoren, die wissen sowas.
Ja, mit M fängt der Name an.
Haben wir schon wieder alle
Okay, aber
vergessen?
jedenfalls.
Makeda vielleicht? Makeda?
Ja, genau. Den Song hat der Kevin geschrieben und wir waren gerade kurz davor, zusammen auf Tour zu gehen und wir haben so ein bisschen Promo-Sachen aufgenommen. Er war so, ey, ich gehe heute Abend zum ESC, ich habe eine Plus Eins, hast du Lust? Und ich war so, klar, warum nicht? Und dann saß er irgendwie in der ersten Reihe und dann ist dieses ESC Event vor mir passiert und ich war so, okay, was passiert hier gerade? Michael Schulte singt und dann irgendwie Udo Lindenberg, ich wusste gar nicht, dass Udo Lindenberg da ist. Und das Geilste, Udo Lindenberg läuft danach von der Bühne und guckt ins Publikum und läuft zu mir und gibt mir so ein High Five. Und ich saß einfach nur so da, ich war so, ich habe gerade Udo Lindenberg eine High Five gegeben. Aber ich so, das erzähle ich noch an meiner Mom, die wird sehr, sehr neidisch sein. Und das war sie auch. Aber das war sehr witzig.
Es gibt bei mir
Genau.
so Ikonen, so wie Udo Lindenberg. Ne?
Ich meine,
Zum
ja.
Beispiel, aber hast du, die Frage stelle ich jedes Mal, weißt du ja, hast du einen Lieblingssong von ABBA? Oder Lieblingssong von ABBA? Oder besondere Erinnerungen an ABBA?
Boah, das finde ich jetzt sehr, sehr schwierig, weil ich dir jetzt auf Anhieb keinen ABBA-Song singen kann. Aber ich kann dir, das ist wirklich so ein, das finde ich teilweise auch irgendwie crazy. Ich kenne diese ganzen Songs, ich habe die nur damals nie verknüpft mit den Namen. Das heißt, wenn du mir jetzt sofort Songs gibst, dann kann ich die sofort singen. Dementsprechend bin ich jetzt gerade sehr lost.
Das ist
Du
auch
kannst ja
gar
mal
nicht
einen anstimmen, Peter, wie wär's
schlimm.
damit?
Das ist auch gar nicht schlimm. Aus all den vielen Jahren ist
Ist ja
ABBA
so viele
eben
Songs.
Peters absolute Lieblingsband sozusagen. Und halt ein gutes Beispiel immer dafür, wie der ESC ja tatsächlich auch Weltkarrieren eingeleitet oder bestärkt hat sozusagen. Deswegen ist aber immer so ein sehr gutes ESC-Beispiel aus den Jahren. Genau, aber du hast ja, also ich bin jetzt echt sehr beeindruckt schon, weil das sind ja wirklich sehr viele Anknüpfungspunkte, die du mit dem ESC schon hast, ne? Also viele beantworten die Frage dann ja, weiß ich nicht, ich kann mich an Lena Sieg erinnern und so, ne? Das, also haben einfach das so als Zuschauer sozusagen, als Fernsehzuschauer. Und du warst ja anscheinend aber schon näher dran. Also wenn auch teilweise dann vermittelt über Leute, die halt schon mal im Vorentscheid zum Beispiel waren, aber das sind ja schon sehr direkte Erfahrungen sozusagen, auch wenn du im Publikum schon warst bei der Vorentscheidung. Ich glaube, das können nicht viele sagen.
Absolut. Ich meine, dann hat man auch so ein bisschen schon so Vorstellungsvermögen, was eben in 2,5 Wochen auf uns zukommt, auch wenn man, ich glaube, die Bühne wird was komplett anderes sein, was ich jetzt von 2019 noch im Gedächtnis habe. So, es war, glaube ich, nicht ganz so groß. Ich habe natürlich das Venue, die Location jetzt in Köln noch nicht in Live und in Farbe gesehen, sage ich jetzt mal, aber Ich bin einfach unfassbar gespannt. So, das wird, glaube ich, ein unvergesslicher Abend für uns alle, für unsere Freunde, Familie, die wir mitbringen dürfen. Ich glaube, das ist einfach für jeden Einzelnen von uns, glaube ich, diese 3 Minuten, die wir haben, die wirklich aufs Maximalste auszukosten und das einfach zu genießen. Das wird, glaube ich, so die Hauptaufgabe für uns alle sein.
Sag mal, du hast gerade die ganze Zeit von wir gesprochen. Bedeutet das, du bist nicht allein auf der Bühne?
Ich bin allein auf der Bühne, das kann ich schon mal sagen.
Wirst du, das kommt ja auch als Frage, wirst du am Klavier sitzen?
Nee.
Zumindest zu Beginn oder bist du
Also, ich weiß schon, wo die ganzen Fragen hingehen. Aber Peter, ich sag's dir so: Das, was du im Musikvideo gesehen hast, wirst du nicht beim ESC Frauenscheid sehen.
Das ist schon eine wichtige Info. Und du wirst allein auf der Bühne stehen. Und lass mich raten, mehr willst du uns noch nicht verraten.
Ich will euch die Freude nicht wegnehmen. Es ist ja auch so ein bisschen,
Guter Einstieg.
man nimmt einfach sehr viel schon weg. So, wenn man schon weiß, ah, okay, er hat erzählt, es wird so und so, dann stelle ich mir das schon irgendwie vor und dann hast du schon Erwartungen, die ich dann vielleicht nicht, oder vielleicht treffe ich sie auch, vielleicht übertreffe ich sie auch, ich weiß es nicht. Vielleicht sagst du auch so, ah, ich habe mir das ganz anders vorgestellt. Und dann können wir das ja in Liverpool anders machen, das ist ja kein Problem.
Mach das einfach so wie wir jetzt, dann kann ich nur gewinnen. Sag mal, René, verfolgst du eigentlich, dass du international auch sehr viel positive Resonanz bekommst? Also es gab ja auch so eine internationale Jury und wie wir so hören, bist du da auch sehr gut angekommen, also auch schon in diesem Beratungsgremium, was der NDR vorgeschaltet hat. Aber ich habe dann gestern Abend nochmal einen Rundown gemacht durch so die internationalen Reaction-Videos und das, was so international an Feedback gibt. Da wird ja auch der deutsche Vorentscheid seziert, kriegt viel positive Resonanz seit vielen Jahren mal wieder. Und da wird speziell auch dein Song hochgerankt. Verfolgst du sowas? Kriegst du das mit? Oder kriegst du sogar, wie soll ich sagen, du hast gesagt, es schreiben dir wahnsinnig viele Leute. Kriegst du das auch unmittelbar gesagt oder erzählt?
Ich habe das jetzt schon öfter gehört. Ich versuche so wenig wie möglich zu schauen, tatsächlich einfach nicht aus Selbstschutz, aber ich glaube, man baut sich den Druck einfach selber so ein bisschen auf, indem man halt sagt so, boah, ich komme mega gut an, ich komme mega schlecht an. Ich glaube, das sind beides irgendwie Extremen, die dich sehr polarisieren können und sehr viel mit deiner Psyche machen. Nichtsdestotrotz ist es ja quasi, du kannst ja, man ist ja trotzdem neugierig, ne? Man guckt da mal hier rein, man guckt da mal da rein. Ich fand es immer sehr cool, gerade wie du jetzt angesprochen hast, dass irgendwie internationale Leute, wo man dann halt auch so ein bisschen einfach checken müsste, okay, cool, hier ist jetzt gerade ein Engländer, hier ist jemand aus Italien, hier ist jemand aus Kroatien. Und wie unterschiedlich die Musik ankommt, und das ist voll faszinierend, weil im Endeffekt ist das halt auch irgendwie so, am Ende vom Tag machen wir alle Musik und wir machen Musik, die wir als individuelle Person mega feiern und die wir lieben, die wir uns den ganzen Tag anhören können, die wir den ganzen Tag auf der Bühne performen können. Aber was das letztendlich mit den Leuten da draußen macht, das hast du gar nicht in der Hand. Und ich glaube, der ESC ist so ein breites Publikum, die sehr, sehr viele unterschiedliche Geschmäcker haben. Und da ist es halt völlig normal und es ist auch völlig klar, dass man bei dem einen oder anderen den Geschmack trifft und bei dem einen oder anderen nicht. Ich glaube, wenn es nicht so wäre, wäre es schon wieder fast, ich glaube, das geht gar nicht tatsächlich. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich gucke mir natürlich die Videos an, aber ich gucke mir jetzt nicht jedes einzelne Video an und es ist auch nicht ein Daily Task, erstmal ins Internet zu gehen und zu gucken, okay, René Miller, was passiert? Ich habe mir auch noch nie gegoogelt. So, das ist auch so Sachen, will ich einfach nicht wissen. Wenn meine Mama mich nicht anruft und sagt, hast du den Artikel gelesen? Also, ach, die haben das jetzt aber ganz falsch gesagt. Ja, also, ja, ich glaube, man kann sich da sehr verrückt machen. Und dementsprechend versuche ich das irgendwie auf ein Minimum. Natürlich, wenn die Leute mir direkt schreiben, ist was ganz anderes. So, ne? Also das ist ja, die Nachrichten liest man, ob man will oder nicht. Ja.
Also an dieser Stelle ganz liebe Grüße, falls sie zuguckt, an deine Mama. Ne? Ne?
Grüße.
Auch an den Papa.
Ja.
Drücken die Daumen. An der Stelle exakt zu dem an das anknüpfend, was du gesagt hast. Das ist tatsächlich so, also wie du es jetzt auch subjektiv empfunden hast, dadurch, dass du jetzt im deutschen Finale stehst, bist du ein Darling der Bubble für den Rest deines Lebens. Weil wenn du einmal dabei bist, bist du in dieser, also die ESC-Fans in ganz Europa sind ja bestens vernetzt. Da gibt es diverse Clubs und
Wahnsinn, ja.
Conventions, whatever. Und das heißt, du bist jetzt bei allen ESC-Fans, und zwar egal, wie es ausgeht, by the way, ne? Bist du eine Hausnummer, die geliebt und gehuldigt wird, und zwar für den Rest also solange es den ESC gibt, sagen wir so.
Das, ich würde sagen, Peter, es gibt Schlimmeres, oder?
Wir reden dann irgendwann nochmal, dann kannst du das nochmal sagen, ob sich das jetzt als schlimm herausgestellt hat oder nicht.
Aber das ist ja auch so, darüber macht man sich auch nie Gedanken, als ich sag mal jetzt irgendwie, ich glaube so, als ich 10 Jahre war, damals mit Max Mutzke, so, das war so der erste ESC, wo ich mich jetzt zurückerinnere, wo ich wirklich einfach so, okay, ja klar, Max Mutzke war damals, den Song fand ich richtig geil, und ein Jahr später habe ich dann Gitarre gelernt. Und es war einer der ersten Songs. Das ist die Verbindung. Aber dann halt natürlich, ne, dass da natürlich so viele Fans und so unterschiedliche Fans und auf der ganzen Welt, da machst du dir als 10-Jähriger natürlich überhaupt keine Gedanken, ne? Also was das jetzt irgendwie von den Max Mozke damals bedeutet hat. So, du bist halt da und bist so, den Song finde ich cool. Song finde ich cool.
Ja.
Can we live tonight? Konnte ich wahrscheinlich nicht mal Englisch, da war wahrscheinlich irgendwie, Baby, Baby ging dann, das war klar.
Ja, und das ist ja auch schön und letztendlich geht es ja auch um die Musik und deshalb würde ich auch gerne noch mal ganz kurz zu deinem Song zurückkommen. Du hast ja schon kurz erzählt, wie die Concrete Heart auch entstanden ist. Mich würde aber noch mal mehr interessieren, auch was der Hintergrund von dem Song ist. Also wenn ich das irgendwie, ich weiß nicht, Pressetext oder so richtig gelesen habe, ist das ja echt auch ein persönlicher Hintergrund sozusagen, eine persönliche Geschichte, die dir passiert ist. Kannst du noch mal sagen, was der Text für dich bedeutet und was der Text für dich aussagt?
Also dieses Ganze, dass ich jetzt wirklich auch selber wieder singe, hat den einzigen Grund, dass ich Songs geschrieben habe, die viel zu persönlich waren, zu sagen, die sind jetzt jemand anders und das würde mir wahrscheinlich nicht das Herz brechen, aber ich wäre halt so, ach, das ist meine Story so. Und das war eben bei Concrete Heart eins der ersten Songs tatsächlich, die ich in dem Zeitraum auch geschrieben habe während der Pandemie, hatte ich natürlich sehr viel Zeit. Aber im Endeffekt ist es mir passiert, wie es, glaube ich, vielen Leuten passiert, dass ich in einer Beziehung war, die nicht gerade die gesündeste war, und ich irgendwann mal aus dieser Beziehung rausbrechen konnte und ich aber gar nicht verstanden habe, was da eigentlich gerade passiert ist, die letzten. Wir waren damals knapp 2 Jahre zusammen und mir ist es dann irgendwie, während der Pandemie hat man sehr viel Zeit nachzudenken und mir ist es dann irgendwann mal passiert, dass ich aufgewacht bin und irgendwie, ja, irgendwie war ich dann plötzlich so, krass, was habe ich damals mit mir machen lassen, so? Warum? Ich war gar nicht mehr ich selber. Plötzlich habe ich halt auf mich zurückgeblickt und war so, also heute, ich könnte mir das gar nicht mehr vorstellen, wie konnte ich das eigentlich zulassen? Und so ist dieser Song entstanden, so, I hate the way you build me up to knock me down, war so ein Satz, wo ich, glaube ich, am längsten dran saß, weil ich einfach so dieses Nachempfinden versuchen, die Leute verstehen zu lassen, wie ich mich in der Sekunde gefühlt habe. Es war wie so, ich zeig dir, wie gut es sein kann, und dann zeige ich dir, wie schlecht es dir gehen kann. So. Und ich glaube, wir alle hatten mal irgendwie Freunde. Also ich hoffe jetzt mal nicht, dass sehr, sehr viele Leute, es wird natürlich viele Leute geben, die, glaube ich, eine ähnliche Situation in ihrem Leben hatten. So, ich dachte mir damals im Umkehrschluss nicht nur über die Beziehung nach, sondern auch über Freunde. So, Freunde, die irgendwie, wenn man mal so zurückblickt, die irgendwie krass in deinem Leben waren und dann so schnell, wie sie da waren, so schnell waren sie auch wieder weg. Und du dir dann fragst so, was war das eigentlich? Verstehe ich gar nicht. So, hä, voll komisch. Und ich glaube, es gehört zum Leben dazu. So, und ich habe das ja auch sehr erfolgreich in meinem ESC-Interview deutlich gemacht, dass ich sehr, sehr gut mit Sprichwörtern bin. Ich kann wirklich, ne? Ich kriege das die ganze Zeit durcheinander. Aber das war halt so ein Moment, wo ich dann so 2 Jahre zurückgeblickt habe und war so, naja, für mich ist es voll krass, das jetzt zu realisieren. Und ich mache das Beste drauf, schreibe einen Song darüber. Und vielleicht kann ich dem einen oder anderen, der sich gerade in so einer Situation befindet, so einen kleinen Denkanstoß geben. Oder Leute, die sowas durchgegangen sind, so ein bisschen einfach diese Wut, diesen Frust rauszulassen. Was dieser Song immer für mich hatte, war so dieses, ich bin so sauer auf mich selber, dass es überhaupt passiert ist. Und das wollte ich in dem Chorus immer, dass es rauskommt. Und es war so mit der ersten Aufnahme, die wir von dem Song hatten, schon irgendwie klar, dass wir das dann mit der Produktion irgendwie verstärken konnten. Als wir das hatten, war das so, okay, das ist die Version, das macht für mich so viel Sinn. Und ja, mir ist es immer wichtig, bei meinem Projekt vor allem Songs von meinem Leben zu verarbeiten, weil ich schreibe sehr, 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 sehr viele Songs bisher und wahrscheinlich in der Zukunft. Und es ist immer so, dass für mich eine Melodie super schnell langweilig wird. Und der Gedanke zu sagen, ey, im schlimmsten Fall und im besten Fall singst du diesen Song bis zum Ende deines Lebens. Du wirst diesen Song 10, 15, 20.000, 30.000 Mal in deinem Leben singen. Und was für mich aber nie langweilig wird, ist ein Text, den du singst, der dich wieder zurück in diese Zeit versetzt und der dir dieses Gefühl gibt, was du damals hattest. Und das war bei Concrete Heart einfach genau das Thema. Und es war, ja, es lag zwar vor mir, aber es war sehr viel Feinarbeit, Feintuning am Text. So, ist es wirklich das, was ich gerade sagen möchte? Und das macht jetzt einfach umso mehr Spaß, diesen Song zu singen, weil ich dann gedanklich kurz in diese Welt zurückkommen, diese Emotionen habe und danach aber auch wieder das wieder verschwinden lassen kann.
Wow, René, wow. Also das Zweite war eben nach der Berlin-Frage, dass du mich jetzt total heftig erwischt hast. Und You Built Me Up war das, ne? You Built Me Up to My End, ne? Das ist nämlich so ein bisschen, ich habe das irgendwann mal auf dem Blog irgendwo geschrieben, für mich war so Guilty Feet Have Got No Rhythm aus Careless Whisper, war für mich so eine Songzeile, die mich mein Leben lang begleitet hat. Und genau diese Gedanken kamen jetzt, als du über diese Zeile gesprochen hast. Also ganz großes Kino, ich ziehe da echt meinen Hut.
Vielen Dank, vielen Dank. Für
Und
mich ist
fällt
es,
dir das ein? Sorry.
sorry, ich wollte nur gerade sagen, für mich ist es halt dann auch immer wieder so nice, wenn andere Leute das machen und es einfach nailen. Für mich ist es zum Beispiel Luis Capaldi, Someone You Loved, und ich glaube für sehr, sehr viele Leute auch, da draußen auch so. Es ist ja so dieses And then you pull the rug und diese ganzen heavy Lyrics, die dort verwendet werden, die glaube ich wahrscheinlich, I don't know, lass mich nicht, keine Ahnung, die wahrscheinlich 50% der Welt da draußen, die nicht Native Speaker sind, weiß glaube ich niemand, was ein Rug ist. Aber die Zeile I was getting kinda used to being someone you loved. Das ist so easy und leicht geschrieben, aber so tief. Ich glaube, dieses Gefühl hat wirklich jeder. Und als ich das zum ersten Mal gehört habe, war ich so, holy shit, that's really deep. Und das ist einfach für denjenigen, der singt, aber auch für die Leute, die zuhören. In dem Fall war ich Zuhörer und das war einfach ein sehr, sehr schönes, sehr schöner Moment. Und ich wünsche, dass ich das irgendwann mal live sehe. Ich glaube, Luis Capaldi kommt, glaube ich, dieses Jahr nach Deutschland.
Ja, der kommt sogar Ende des Monats nach Frankfurt. Und wenn man in Frankfurt ist, ist das eine gute Sache, ja.
Kauft euch Tickets, Mann, das nutzt, glaube ich.
Nee, ich werde da sein. Ich glaube, nächste Woche ist das sogar schon. Also, ich werde dir dann in Köln mal berichten, wie es war.
Wollte ich gerade sagen, da kannst du ja dann mal einen Lagenbericht rüberbauen.
Genau. So machen wir das. Nee, ich wollte gerade noch fragen, ob dir das eigentlich schwerfällt, darüber zu schreiben, über sehr persönliche Gefühle und B, dann aber auch darüber zu sprechen oder im Zweifel sogar das erklären zu müssen. Also ich weiß, es gibt ja sogar Künstler, die gar nicht gerne über ihre Texte sprechen, weil sie immer sagen, die sollen eigentlich für sich stehen. So, ist das für dich schwierig, über sowas dann zu sprechen? Oder fällt dir das leicht, wenn der Song dann erstmal raus ist, den auch gehen zu lassen sozusagen?
Das ist tatsächlich sowieso der Fall. Das Ding ist, also es ist unfassbar schwierig. Und ich glaube, es wird nie einfach, das zu machen. Man kann nur lernen, diese Überwindung, weiß ich nicht, irgendwie schneller. Es ist einfach so, wenn du sehr, sehr viel im Studio verbringst und mit unterschiedlichen Leuten auch schreibst, dass du einfach, du musst lernen zu erzählen. So, weil ich habe jetzt gerade, keine Ahnung, ich komme jetzt ins Studio, mich bewegt, ich bin heute Morgen aufgewacht und ich habe über die Trennung von meiner Freundin vor 2 Jahren nachgedacht und es hat mich so beschäftigt, ich möchte halt einen Song drüber schreiben. Okay. Warum beschäftige ich sie so? Und dann fängst du an, irgendwie zu quatschen. Und das ist natürlich nicht gerade gut, wenn du da nicht drüber reden kannst. Also es war auf jeden Fall was, eine Fähigkeit, sage ich jetzt mal, die über die letzten 5 Jahre einfach täglich trainiert wurde. Aber nichtsdestotrotz, es ist immer wieder so ein kleiner Überwindungsmoment zu sagen, so, okay, ich öffne mich jetzt, vielleicht noch nicht ganz, vielleicht halte ich noch ein bisschen zurück und nach dem Kaffee, okay, hier ist WhatsApp. aber ja, ich glaube, es ist einfach nie einfach, über Gefühle zu sprechen und auch irgendwie das zu widerspiegeln, was dein Herz fühlt, was dein Kopf denkt, was dein Kopf fühlt. Das ist meistens sehr unterschiedlich. Aber im Endeffekt, in der Sekunde, wenn der Song online ist, ist es ja auch nicht mehr dein Song. Weil ich habe mit diesem Song jetzt konkret diese Situation und diese Motivation gehabt, warum ich diesen Song schreibe. Aber es ist dann so, sobald der Song draußen ist, jeder macht den Song zu seinem eigenen Song. Jeder verbindet seine eigenen Erfahrungen, seine eigenen Stories mit den Zeilen, die gesungen, die gesprochen werden. Dementsprechend ist es dann immer auch ein ganz cooles Gefühl, irgendwie dann auch die Reaktion zu sehen und zu merken, so, ey, krass, das hat mich sehr bewegt und irgendwie jetzt, wo es draußen ist, bewegt es irgendwie andere Menschen und die verarbeiten alles Mögliche. Also ich habe wirklich alles schon gekriegt von irgendwie einem 45-jährigen, Mitte 40-jährigen Mann, der irgendwie zu mir gemeint hat, so, ich habe seit 10 Jahren nicht mehr geweint und ich dachte schon, ich kann es nicht mehr. Ich habe deinen Song gehört und ich habe geweint. Und dann war ich so, wow. Und das ist, glaube ich, auch, was das Schöne ist am ESC, dass das Schöne an Musik einfach generell, dieses alles, es ist alles dabei. So, es wird alles dabei. Dieses Jahr wird alles dabei sein, wie jedes Jahr. Du wirst weinen können, du wirst abrocken können, du wirst tanzen können, du wirst schreien können. Es wird alles dabei sein. Und das ist das Schöne an Musik, so, ne? Also, so ein bisschen, es zieht dich in eine Welt rein. Du kannst ein bisschen kurz für dich irgendwie, wenn du auf ein Konzert gehst, für 1 Stunde, 2 Stunden, so ein bisschen deine Probleme vergessen. Oder alles, was irgendwie gerade dich irgendwie beschäftigt. Und du bist einfach nur da und genießt den Moment. Und das ist eigentlich das Schöne an der Musik.
Vielen Dank, René. Und wir haben ja schon in Aussicht gestellt, dass wir jetzt vielleicht auch noch eine kleine Kostprobe von dem Song hören, über den wir die ganze Zeit sprechen. Das würde jetzt natürlich super passen. Und dann sind wir ja auch gleich schon am Ende. Also wenn du magst und wenn das unsere Technik mitmacht auch, dass wir dich gut hören. Dann.
Also das müsst ihr mir jetzt tatsächlich sagen. Also ich habe, wie gesagt, ne, ich habe nichts vorbereitet. Ich muss hier erstmal einen Gang runterschalten.
Ja.
Das ist mein wunderschönes Klavier. Okay, wir probieren das jetzt mal. Natürlich muss man das Klavier erstmal einschalten, ganz, ganz wichtig. In den Basics bei Musikmache.
Der erste Schritt ist gemacht.
Der erste Schritt ist schon mal, da muss man sich hinsetzen, ganz, ganz wichtig. Weil Klavier stehen spielen, ich bin nicht so der Fan von, wenn ich ehrlich bin. Genau. Ist auch irgendwie schön, weil hier die Reise von Concrete Heart angefangen hat. So. Also wir gehen
Ah,
jetzt
auf
wieder
dem
zurück.
Klavier. Okay.
Wir gehen jetzt wieder zurück in die Roots. Und ja, ist irgendwie gerade ganz cool. War nicht geplant, aber ja, NFC. Ihr hört mich
Du,
gut.
ja, also dich ja, das Klavier so mittel, weil ich glaube, du machst es ja über deine AirPods, ne? Deswegen wird deine Stimme, glaube ich, besser übertragen als
Ja, das ist jetzt
dieses.
natürlich ein Problem eigentlich, ne?
Ja.
Was ich machen könnte, ich könnte die AirPods rausnehmen und dann geht alles hier über meinen Laptop.
Sollen wir es mal probieren?
Okay, warte, ich mache das einfach mal ganz kurz so. Also ihr seht, Leute, es ist hört ihr mich?
Jetzt hören wir dich, ja.
Okay. Okay. Das mit dem Sound hätten wir vielleicht mal testen sollen. Hört ihr mich? Ja? Okay. Remember staying up all night, talking dreams and aspirations on the midnight sky. So you would tell me everything on your mind, and I would put my arms around to say that I would be there for you. I recall only 2 weeks ago, you were saying it's so perfect when it's just me and you. Oh yeah, but there's a thousand people asking to know about whatever. Calling out from 6 feet down as I'm left out in the cold. Have you called in love? Have we gone too far, my love? I hate the way you build me up to knock me down. Let me up and shut me, let me on the ground. I heard that someone else has been buried in your arms. I hate the way you build me up.
Keine Studioversion, Qualität, aber wir haben auf jeden Fall, und du kannst dir ja nachher vielleicht auch mal die Kommentare noch durchlesen. Es war auf jeden Fall A, super gefühlvoll und B, hat man auf jeden Fall, also ja, kam das Gefühl und alles sehr gut rüber. Vielen Dank dafür.
Ich dachte mir gerade beim Spielen, das ist quasi die Sicht beim ESC, aber von den Technikern. Ah, so sieht der Hinterkopf aus, wenn er singt. Ah,
okay. Ja, genau. Also Hinterkopf, Rücken, alles ESC geeignet, super. So, wie gesagt, wir sind jetzt am Ende unseres Streams angekommen. Vielleicht letzte Frage. Hast du eigentlich schon Kontakt zu den anderen Künstlern? Seid ihr irgendwie im Austausch? Kennst du die alle schon, die dich dann erwarten am 3. März?
Also, alle kenne ich noch nicht. Ich habe Anitza letzte Woche ganz zufällig im Radio getroffen.
Ach, das habe ich auch auf Instagram gesehen, ja,
genau. Ja, das war so, genau, ich wurde dann so, ja, wir müssen jetzt dann aufhören, weil es kommt schon der Nächste. Und ich so, ach, wer kommt denn? Also, weil ich dachte so, vielleicht Trommeln kenne ich ja schon und Will Church kenne ich auch schon. Einfach schon vor ESC. Und dann dachte ich mir so, ey, cool, vielleicht trifft man wieder einen alten Freund. Und dann so, ja, Anitza ist da. Und ich so, ach, cool, wir haben noch gar nicht kennengelernt. Dann haben wir kurz gequatscht und waren so, ey, was geht bei dir, Mann? Wie kommst du damit klar? Voll crazy. Aber ja, sie genießt das auch sehr. Das hat man ihr auf jeden Fall angemerkt. Voll cool. Dann mit Ike Hüftgold habe ich kurz gequatscht. Mhm. Und ansonsten mit Paddy habe ich kurz gequatscht. Und die Jungs von Lonely Spring und Lord of Lost, da gab es noch keinen Kontakt, aber ich muss den mal unbedingt schreiben. Ich glaube, wir sind alle einfach so in diesem, oh mein Gott, hier noch ein Interview und oh, und dann muss ich hier noch proben und hier die Performance. Und dann kommst du gar nicht mehr dazu irgendwie. Aber das ist, ich glaube, wir freuen uns alle auf die Woche vom ESC, weil ich glaube, ich bin auch mal gespannt, es wird wahrscheinlich so ein bisschen so klassenfahrtmäßig so. Wir sind alle im gleichen Hotel, glaube ich. Und dann ist man so, ah, wie war deine Probe? Ah, was geht bei dir? Ich glaube, das wird ganz witzig.
Ja, weißt du, was ich auch cool finde? Also du sagst schon immer der ESC und Peter hat das ja vorhin auch gesagt, ne? Wer sich nur beworben hat oder auch in der Vorentscheidung war, ist immer Teil der ESC-Familie. Und wenn Peter Artikel schreibt, da muss ich auch immer gucken, dass überhaupt unser Lied für Liverpool irgendwo drin vorkommt, weil Peter schreibt auch immer deutsches ESC-Finale oder so. Also ich finde das aber echt cool, ne? Weil das ist halt wirklich so. Also ja, der Vorentscheid ist halt wirklich im Prinzip schon wie ein eigener kleiner ESC, ne? Und deswegen finde ich das so schön, wenn so diese Stimmung gerade unter euch dann auch so ist. Und ich meine, klar, am Ende kann nur einer oder eine Band fahren. So ist eben leider das Spiel. Aber wenn alle anderen trotzdem auch was mitnehmen und das trotzdem nicht als verschenkte Zeit ansehen, das ist doch dann, also würde ich mir wünschen,
dass das Ich glaube, dass ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand das so sieht. Ich glaube, wir werden alle nicht aufhören, Musik zu machen.
Das ist ja hoffentlich, ja.
Sag ich mal, nicht unter. Es ist natürlich ein unfassbarer Traum für alle für uns, für alle von uns. Jetzt wird es langsam Zeit, ins Bett zu gehen, René. Aber ja, also ich glaube, es ist immer noch ein Contest und einen Gewinner wird es geben. Und wer das auch ist, der wird eine gute Zeit haben und wird das Beste machen.
alle Finalisten sind Gewinner. Ne? Gewinner der Herzen in der Bubble. Und wenn du nachher nochmal die Kommentare nachher liest, wirst du das auch feststellen, dass du eine Menge neue Fans gewonnen hast in diesem Gespräch. Und ich mag das auch nochmal persönlich machen. Das war echt, also an manchen Stellen ja auch super intensiv. Danke für deine Offenheit, deine Ehrlichkeit, deine...
Sehr, sehr gerne.
Und dass wir halt auch Themen touchiert haben, also Fragen stellen dürfen, die du nicht ständig gefragt wirst. Das war, wie ich das gerade schon formuliert habe, ganz großes Kino. Ne?
Und muss man auch mal loben, also das muss man ja auch sagen, ne? Nein, ernsthaft, wirklich vielen, vielen, vielen Dank für die Einladung und für die Chance. Wir sind jetzt schon bei einer Stunde acht.
Wir haben eigentlich schon einen anderen Live-Chat am Start, aber liebe Leute, habt Geduld, wir wechseln gleich noch.
Wir haben René ja eigentlich nur für eine Stunde gebucht, also wir müssen langsam zum Schluss kommen.
Also bei mir soll es nicht liegen, alles gut.
Aber René, hast du auch gemerkt, ganz am Ende hat Benny auch öffentlich gemacht, dass alles, was ich schreibe, von ihm nämlich noch zensiert wird. Das war auch gerade am Wochenende wieder der Fall, wo ich noch ein paar ganz andere Dinge sagen wollte, weil alles, was ich veröffentliche, wird Benny vorher vorgelegt. Er ist quasi mein Chef und greift dann auch schon mal ein, wenn ich emotional übers Ziel hinausschieße.
Und nur im Livestream, wenn du nach den liebsten ABBA-Songs fragst, dann habe ich leider keine Möglichkeit, weil live ist live.
Das wird, das übrigens, ist das,
René, das auf die Frage komme ich nochmal zurück, ne? Also,
was sagst du?
Auf die ABBA-Frage komme ich nochmal zurück bei Gelegenheit.
Das machen wir dann in Liverpool, stellen wir die Frage dann nochmal.
Richtig. Ich glaube tatsächlich, dass das ist so die Generation Google, die sich nichts merkt und dann ist nicht da 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 da
da da da
da da da da da da da
da da da da da
Ich mach, wenn die Hauptsaison vorbei ist, dann kommen ja so Monate, wo nicht so viel ESC Breaking News kommen. Dann mache ich noch meine ABBA Top 10 der besten ABBA Songs aus der Sicht vieler Protagonisten aus der ESC Szene. Und da wirst du auch deine eigene Top 10 zuliefern dürfen. Jetzt schon versprochen.
Das machen wir sehr gerne, sehr sehr gerne.
So, wir haben also diese wichtige Frage am Ende auch noch geklärt. René, vielen Dank, dass du da warst. Es war wirklich ein tolles Gespräch. Danke, Peter. Danke an alle, die Fragen gestellt haben, die auch hier im Chat reagiert haben und kommentiert haben. Vielen Dank. Ihr wisst, wir machen jetzt gleich noch einen anderen Livestream im Anschluss, denn wir müssen ja noch über die ESC-Beiträge sprechen, die am Wochenende ausgewählt wurden. Da freuen wir uns, wenn ihr mit uns rüberwechselt. Und René, dir wünschen wir einen schönen Abend. Gute Nacht. Du hast ja gesagt, du wirst dich bald auch ins Bett machen. Und dann, genau, sehen. Und dann sehen wir uns in zweieinhalb Wochen in Köln.
Vielen, vielen, vielen Dank. Vielen Dank für eure Zeit, für die tollen Fragen. Ja, ich hatte leider nicht so viel Zeit, in den Chat reinzugucken, aber da gucke ich dann. Ich glaube, das kann man alles nochmal lesen, wenn man sich das Video nochmal anschaut. Ne?
Genau.
Dann schaue ich mir mal meinen Hinterkopf an. Ich freue mich. Ja. Und dann drück mir die Daumen. Wir sehen uns in zweieinhalb Wochen.
So machen wir das. Tschüss,
Abend zusammen. Ciao. Ciao. Tschüssi.